Vielen Dank. Ach, was habe ich doch im zarten Knabenalter die kleinen Missionsbüchlein aus dem Brockhorst Verlag von Paul White verschlungen. Dieser Missionar, der da beschrieben wurde, der erinnerte mich doch sehr an so Kara Benemsi Effendi oder Old Shatterhand und wie diese ganzen Kamai-Helden so heißen, und deren Bücher habe ich auch verschlungen. Und wenn man sich als erwachsener Mensch sich diese Dinger mal ansieht, dann stellt man fest, ach du Schrecklerslach, was er damals für rote Ohren gesorgt hat. Und der ist erstaunlich fromm, so wie er so redet. Er verhält sich nicht immer so, aber nun sagen wir lieber, er ist erstaunlich frömmelnd. Aber natürlich ist dieses Bild zwar sehr romantisch, der Missionar, hier die Bibel, dort das Gewehr oder der Medizinerkoffer, hier der Menschenfresser, Eintopf oder Kochtopf, der ihn bedroht und Ähnliches. Nun ja, das wissen wir natürlich schon. Das ist nicht der missionarische Alltag. Darum geht es nicht. Aber irgendwo hängt das Bild noch mittendrin. Und ich muss sagen, die Frage, will Gott mich da haben, habe ich mir ernsthaft gestellt. In missionarischen Diensten. Denn das ist ja so, eine gewisse technische Fertigkeit habe ich durchaus, also einen Land Rover zusammenzubauen. Da gibt es hier natürlich auch Berufenere, aber das kriege ich wohl noch hin. Relativ unerschrocken bin ich auch, an krabbelndes Getier im Schlafsack kann man sich gewöhnen. Die richtige Frau dazu habe ich auch, aber eines habe ich nicht, nämlich die klare Berufung von Gott. Du sollst in Fashoda, Timbuktu, wo auch immer, das ist ja dann klar, für mich mein Reich verkündigen. Und ohne das ist der ganze andere Kram belanglos. Und das ist eine notvolle Erfahrung, dass übermotivierte Menschenkinder voller Träumen, Hoffnungen, Ideen und Illusionen auf sehr, sehr harte Weise ernüchtert werden, dann, wenn sie sich in Dienste hineinbegeben, zu denen sie nicht berufen sind. Das darf ich nach 30 Jahren Dienst sagen. Man kann eine ganze Menge ertragen, wenn man weiß, der Herr will einen da drin haben. Dann kann man es geduldig ertragen, manche Dinge, die sonst schwer erträglich sind. Wenn man das nicht weiß oder wenn man da unklar ist, lässt man besser die Finger davon. Und damit habe ich nun alle erschreckt, die mir in den Weg gelaufen sind. Und die sich mit der Frage beschäftigten, ist das mein Weg, kann das sein, dass Gott mich berufen hat? Dann habe ich gedacht, immer, da musst du keine Gedanken drum machen. Das ist immer so klar, dass du keine Chance hast, was anderes zu machen, wenn dein Leben gelingen soll. In diesen Fragen müssen wir uns keine Rätsel stellen, aber in einer anderen auch nicht. Nämlich was unsere Funktion ist, in dem missionarischen Umfeld, sage ich mal etwas vorgreifend, in das wir hineingestellt sind. Das wird nicht der Dschungel sein von Südafrika oder von anderen asiatischen Gebieten, aber das wird auf jeden Fall deine Nachbarschaft sein. Der Dschungel des Moorbalandes, das hört sich für Menschen, die sich hier nicht auskennen, auch ein bisschen sehr naturbelassen an. Moorbaland, das weiß ich. Ob du nach Fernafrika berufen bist, kann ich nicht sagen. Aber dass dein Missionsgebiet rechts und links von deiner Wieke liegt, das weiß ich ganz genau. Das ist nämlich unsere Funktion, das ist unser Auftrag. Und ihr Lieben, das dürfen wir nicht vergessen, eine andere Existenzberechtigung, eine andere Kernkompetenz oder wie die neudeutschen Begrifflichkeiten aus der Finanzwelt oder Wirtschaftswelt heißen mögen, das ist das Einzige. Ich wüsste jetzt nicht, zum Wohlfühlen hat er uns nicht berufen, das missversteht mancher, zur geselligen Gemeinschaft, das schadet ja gar nichts, wie wir wissen. Wir haben einen Auftrag, nämlich Licht zu sein, weiterzugeben, nicht unsere eigenen Erkenntnisse, sondern was wir empfangen haben. Und Heute lernen wir einen Menschen kennen, der das, den wir auch kennen schon, aber der das in besonderer Weise gelebt hat. Und das muss man leider sagen, das war in den früheren Zeiten, in denen wirklich nicht alles besser war, das war schon anders als Johann Gerhard Onken, der auch bescheidene Gründervater unserer Gemeindebewegung, wir feiern den ja nicht mit Reformations- und Martinssängen und Ähnlichem, aber er hat schon eine gewisse Bedeutung. Als der gefragt wurde, wie viele Missionare, wie viele Bibelkolporteure, darum ging es ja, hat denn ihre Gemeindebewegung, da sagte der, die Sache ist ganz einfach, jeder Baptist ist ein Missionar. Na, ob wir das heute wohl so sagen könnten? Johann Gerhard Onken hat, glaube ich, mehr als 2 Millionen Bücher verteilt, Bibeln verteilt und verkauft und die Missionsreisen waren sehr abenteuerlich. Das toppt sogar unseren Büchertisch, den ich sehr empfehlen kann. Aber ja, heute würden wir vielleicht eher sagen, ja, jeder Baptist kennt einen Missionar. Oder jeder Baptist bezahlt mit, unterstützt einen Missionar. Das klingt ähnlich, ist aber was anderes. Ja, man kann schon was verlieren. Schauen wir uns einmal einen berufenen Missionar an, das Urbild eines Missionars, nämlich das, was aufgeschrieben ist in Apostelgeschichte 17, Verse 16 bis 34. Hier geht es um den Apostel Paulus. Tatsächlich ein Archetyp der missionarischen Existenz. Da heißt es, als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm und einige von ihnen sprach, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er neue Götter verkündigen. Er hatte nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinne, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selbst jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in weltlichen Grenzen sie wohnen, in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns, denn in ihm leben und weben und sind wir. Zunächst soweit. Rom, das wissen wir, war zur damaligen Zeit das politische Machtzentrum der Welt. Die Ökumene, dieses Wort, was nur das kirchliche Miteinander oder wie auch immer man es beschreiben möchte, übertragen worden ist, besagt eigentlich nichts anderes als den Weltkreis, der damals ja die Welt war, nämlich sozusagen das Mittelmeer und was da drumherum sich gruppierte. Und da war Rom die zu dieser Zeit die einzige Weltmacht. Aber die Kulturhauptstadt der Welt, das war Athen immer gewesen. Und wir hören es hier, und das wissen wir aus anderen Bezügen auch, nirgendwo war man begieriger, und interessierter, etwas Neues zu hören oder auch zu sagen, denn der Mitteilungsdrang ist in diesen Ländern auch nicht unerheblich. Und da war man sehr begierig, eine neue Theorie, eine neue Philosophie, eine neue Religion vielleicht, ein neuer Gedanke, her damit, das müssen wir hören. Was gibt's Neues? Das ist eine Frage, die nicht nur Steffi stellt in ihrem Schlemmerbistro, sondern die auch damals schon jeder Philosoph immer stellte und die auch eine klassische Frage ist, die bei jedem nach dem Gruß von zwei jüdischen Menschen normalerweise als nächstes kommt. Was gibt's Neues? Habe ich bei Reich Ranitzky gelernt, aber das nur ganz am Rande. Ja, wir würden sagen, die Herrschaften sind sehr trendy, sehr modebewusst, sind top aktuell. Aber hier auf dem Areopag, auf den Paulus geführt wird, das ist nun kein Marktplatz der gewöhnlichen Art, sondern das ist das Zentrum des geistigen Zentrums der Welt. Das ist wirklich jetzt, ja, wir dürfen sagen, auch die Höhle des Löwen. Denn das ist nicht nur eine freundliche Einladung, die Paulus hier erlebt, sondern das wird auch jetzt kontrolliert. Denn die nahmen es schon in einer besonderen Weise ernst, diese Herrschaften in Athen, in einer anderen, als wir das vielleicht auf den ersten Blick verstehen würden. Und sie hören zu. Sie lauschen der Predigt von Jesus und der Anastasis, muss man sagen. Und haben den, Anastasis ist der griechische Begriff für Auferstehung, und haben den Gedanken, aha, da ist jemand, der zwei neue Götter verkündigt, nämlich Jesus und vielleicht seine Frau, die Auferstehung. Ne? Das ist das Missverständnis. Beim näheren Nachlesen kann man das merken. Aha, die denken, hier werden zwei neue Götter verkündet. Aber das Missverständnis haben wir übrigens häufiger bei den Missionsreisen unseres Herrn. Ja, was tut sich im Pantheon, was tut sich im neuen Götterhimmel, das wollen die genau wissen. Und eine besonders schmeichelhafte Meinung haben die Zuhörer von Paulus nicht. Manche schon. Was lesen wir hier? Was will der Schwätzer sagen? Ich hoffe sehr, dass eure Fragen in eurem Herzen in diesem Moment eine andere sind. Was will der Körnerpicker uns denn sagen? Das ist kein Kompliment, sondern ganz was anderes. Nun, andere sind etwas höflicher, aber das haben wir ja auch schon hier gemerkt. Ja, was Paulus hier antwortet, das ist das klassische Beispiel für eine Missionspredigt, vielleicht auch für ein Gespräch von Christ zu jemand, der es werden soll, sage ich mal etwas ungeschützt. Das ist der Klassiker und es lohnt sich sehr, da mal genauer hinzusehen. Zunächst einmal kommt Paulus den Menschen entgegen. Nicht nur innerlich, das auch, aber auch äußerlich. Der wartet nicht, bis die Athener nach Antiochien, wo es gerade befindet, angereist kommen, sondern der geht zu ihnen hin. Das ist bemerkenswert, denn das ist durchaus nicht so üblich. Paulus bleibt auch nicht, wenn er schon hier ist, in seinem Beritt bei den Synagogen, bei den Gottesfürchtigen, denen er gar nicht viel erklären muss. Denn die Juden, die wissen schon, was das bedeutet, dass Christus der Messias ist etwa. Die haben gehört von bestimmten Traditionen, von Opfertraditionen. Im Hebräerbrief klingt das ein wenig an. Ja, die verstehen ihn. Das wäre der einfache Weg. Er macht sich schwerer. Er kommt den Menschen nahe, denen er die Botschaft geben muss. Er tut es räumlich und er ist praktisch das Bild für das, was wir Matthäi am letzten als Aufforderung an jeden Christen, an jede Gemeinde wahrnehmen. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium, lehrt sie zu halten. Ihr kennt das ja, wie ich hoffe. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Das kann man vergessen, sollte man aber nicht tun. Paulus überwindet die räumliche Distanz und was ich noch interessanter finde, er versucht auch die innere Distanz zu überwinden. Wir haben es vielleicht noch in Erinnerung, als Paulus so diese ganzen Götzen, Tempelchen und Altäre, von denen die Stadt voll ist, sieht, ergrimmte er im Geiste. Wer fantasiert, und das haben wir ganz bestimmt alle, können wir uns das vorstellen, was da in ihm war. Ein heiliger Zorn. Anflüge davon, obwohl ich in einer ganz anderen Liga krieche als dieser Paulus, kenne ich auch. Ich war mal in Santiago de Compostela und wer da sich mal beschäftigt mit diesen Kathedralen und den Innereien da, der kann schon ergrimmen, obwohl das gar nicht meine Art ist. Und dachte ich auch, nee, das ist ja furchtbar, wie der letzte Götzentempel. Und da war mir, das fiel mir ein, als ich den Paulus hier ein wenig gedanklich begleitete. Ja, er grimmte im Geiste, aber er predigt nicht diesen Grimm. Kann man ja auch. Otton gezücht, ne? Ihr seid alle verloren, kommt in die Hölle. Habe ich auch schon gehört, von der Apfelsinenkiste herunter, mit einem Megafon in irgendeinem Bahnhofsabteil. Interessiert, glaube ich, nicht so viel, bewirkt auch nichts. Der Apostel macht es auch anders. Er hört nämlich nicht auf, das Evangelium zu predigen, aber er tut es in einer Weise, von der er ahnt und hofft, dass sie es den Zuhörern leichter macht. Und er sieht, dass unter diesen ganzen Abscheulichkeiten etwas tiefer verborgen ist, nämlich die tiefe Sehnsucht nach einer Antwort. Ja, und noch mehr, eine Angst vor diesen Göttern, Götzen. Denn ja, was muss das für eine Atmosphäre sein, dass man neben den 153 oder vielleicht 1433 Götzen und Göttern, die man da anbetet, noch für den unbekannten Gott ein extra Altar errichtet. Ja, damit keiner sauer ist und übersehen wird, na, dem Unbekannten. Na. Was für eine Angst muss dahinter stehen, wenn wir jetzt aus Versehen irgendeinen da vergessen haben, dann droht das Unheil dann doch noch. Ne? Da kann man sagen, nee, wie furchtbar, und man kann sich abgrenzen, das kennen wir alles. Man kann aber auch, und das ist der Apostel in dem Sinne unser Vorbild, man kann auch die wirkliche Not sehen. Viele von den schwer für uns einzuordnenden Beobachtungen in unserer Umwelt haben tatsächlich auch hier in dieser existenziellen Not ihre Grundlage. Das, was manche Männer oder Frauen von einem Bett zum nächsten treibt, hat gar nicht so sehr viel mit Lust und Spaß und wie auch immer zu tun, sehr häufig mit der Angst vor dem Sterben, vor dem Vergehen. Nur ein Beispiel für ganz viele Dinge. Ganz häufig erlebe ich, dass bei Menschen, die mir lästig sind, mich ärgern, mir auch nur Mensch, das muss ich hier nicht erwähnen, das glaubt ihr mir bestimmt, dass da tiefe Verletzungen, tiefe Sehnsüchte hinterstecken, Fragen, die nie beantwortet sind, die aber trotzdem quälen. Einsamkeiten und Ähnliches. Und der Apostel, der sieht das, der erkennt das und der geht von seinem Grimme ab und er ist genau in der Spur dessen, dem wir uns auch anvertrauen. Das ist schon Barmherzigkeit und Erbarmen, was ihn hier mit seinen Zuhörern belastet und empfängt. Und er ist in der Spur unseres Herrn, der ganz genauso ist in Vollendung, was der Apostel hier eben auch versucht. Ja, was für eine Angst muss hinter dieser Usance stecken, dass Menschen, die ja nun auch ernst genommen werden wollen in ihrem philosophischen Nachdenken, Altäre bauen dem unbekannten Gott, damit nur ja nicht da was übersehen wird. Ich glaube, diese Befindlichkeit können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie tief jetzt der Glaube unserer Zuhörer ist. Wir freuen uns ja durchaus etlicher Gäste, die da ja jetzt auf der Suche sind und Ähnliches. Aber ich glaube, die Angst, die Unsicherheit, dieses ungeborgen, unbehaust sein, in dem der antike Mensch und gerade auch der in Nachdenken befindliche antike Mensch lebte, können wir uns nicht vorstellen. Der Apostel Paulus hier nimmt das liebevoll auf. Er tut das, was Gottes Name ja in sich trägt. Er verkündigt den Unbekannten als den, ich kenne ihn, den Bekannten. Sein Gedanke ist grandios, wenn ich das mal sagen darf. Ihr verehrt diesen Gott schon lange. Ich habe den Altar gefunden, den Tempel gesehen und ich sage euch jetzt, wie er heißt. Er heißt Yahweh, Gott ist da, du kannst ihn erleben. Genauer gesagt, er offenbart sich in Jesus Christus. Na? Ich finde, das ist eine nicht peinliche Akkommodation an die Zuhörer, sondern eine Annäherung, die liebevoll ist, die es leicht macht. Das allerdings erlebt man heute nicht so häufig. Das ist etwas ganz anderes als dieses sich anbiedern an andere. Das habe ich da schon für tolle Sachen gehört. Ja, ich bin auch nicht so festgelegt. In meinen Fragen bin ich dir sehr ähnlich. Ich solidarisiere mich mit deinen Zweifeln. Das mag ja helfen, aber von einem Pfarrer erwarte ich was anderes. Nämlich klare Antworten. Und immer wenn ich so auf so Formulierungen finde, ich ja irgendwie ein Stück weit könnten wir vielleicht auch treffe, dann denke ich mir, nee, das ist zu wenig. Und der Mann hat recht, der sagt, wer nach allen Seiten offen ist, der ist auch nicht ganz dicht. Ja, das Lachen kann ja schon vergehen, wenn man irgend so eine Amöbe hat und sagt, nun sag doch mal, ist das wahr oder nicht? Und er sagt, ja, wir haben da irgendwie, hier ist ganz was anderes. Das ist klar und deutlich. Nicht ausgrenzen, nicht abgrenzen, nicht dich hier herauswerfend, sondern das ist eine Klarheit, die mir schmerzlich fehlt manchmal. Das geht nämlich auch in Deutlichkeit und in Liebe, die Wahrheit zu sagen. Und wer das mal üben möchte, der kann ja mal auch als Pfarrer, Pfarrerin mal in dieser Bibel nachlesen. Das soll sich sehr lohnen, habe ich mir sagen lassen. Das kann jeder ausprobieren. Aber genug dazu, habe ich euch schon genug mit befasst, mit meinem Ärger über solche Dinge. Ein zweites, was wir von der Apostel lernen können, zu der liebevollen Klarheit und Direktheit, ist, dass mir diese Predigt sehr bekannt vorkommt. Auch das, was nachher kommt, was er sagt. Es wäre so, als wenn das nicht in Athen vor 1950 Jahren gehalten worden, sondern gestern und hier. Das ist eine Beobachtung, die Bibelkenner schnell machen können, ohne Geistesgeschichte studiert zu haben. In den Köpfen der Menschen hat sich die letzten paar tausend Jahre nicht wirklich was geändert. Es geht immer um dieselben Dinge, muss ich euch nicht aufzählen. Guckt in euer Leben, das ist immer dasselbe. Und bestimmte Grundmuster sind auch immer wieder vorfindlich. Epikureer und Stoiker sind hier genannt, mit denen streitet oder argumentiert Paulus. Epikureer sind Angehörige einer philosophischen Schule, die danach fragt, wie kann ich das Leben denn möglichst angenehm gestalten? Ein exotischer Gedanke, nicht wahr? Heute fragt ja keiner mehr so. Ja, von wegen. Das ist doch sehr bekannt. Ich will Genuss sofort. Geiz ist, ja, das lassen wir mal weg, es passt da nicht rein. Ich will alles und zwar sofort, ne, immer mehr, damit ist ja nicht die Nordsee gemeint, sondern ganz was anderes, kennen wir alles. Das ist epikureisches Denken, sehr, sehr verkürzt. Oder da haben wir dann die Stoiker und die fragen praktisch, die suchen nach sittlicher Vervollkommnung. Die Stoa fragt über die Bedürfnisse des Leibes hinweg. Nach dem sich immer strebenden Bemühen ist sie ausgerichtet. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Johann Wolfgang von Goethe hat da auch nicht alles erfunden, sondern da sich bedient bei der Stoa und Ähnliches. Kennen wir auch. Gutmenschen, auf der Suche nach Sinnhaftigkeit. Und beiden Richtungen, so gegensätzlich sie auf den ersten Blick auch scheinen, ist eines gemeinsam. Und zwar Erlösung, Rettung, etwas, was von außen an mich herantritt. Das brauchen wir nicht. Ich muss mich bemühen, dann klappt's. Ich muss dafür sorgen, dass ich was Gutes habe, dann habe ich es. Aber das ist eine vaterlose Religiosität. Das ist eine, die in sich selbst Genüge hat, auf sich selbst bezogen ist. Und das, was wir glauben, wem wir uns anvertrauen, ist etwas, was von außen in unser Leben hineintritt. Wir sind nicht aufgerufen, uns selbst zu erlösen, sondern das anzunehmen, was der Herr für uns längst getan hat. Eine fundamentaler Unterschied. Auf der einen Seite tönt es, dein Gott ist der Bauch. Auf der anderen Seite, im Innersten des Menschen wohnt eine sittliche Wesenheit, die nur freigelegt werden muss. Ja, das kennen wir alles, auch wenn wir noch nie was vom Hedonismus der Kyrenaiker oder von der Stoa oder Ähnlichem von Sokrates gehört haben sollten. Denn das ist alles nichts Neues und wird es wahrscheinlich geben, bis die Spezies Mensch von der Erde verschwindet. Das ist immer dasselbe. Die Grundfragen des Lebens sind es ja auch. Wo kommen wir her? Wozu lebe ich denn? Wo gehe ich hin? Auch wenn sie in einem je anders modisch gestalteten Kleidchen einherkommen. Und die Antworten, die wir aus uns selbst heraus dazu finden können, sind trostlos. Sind tröstlich. Wir werden bald wieder am Grab eines geliebten Menschen stehen müssen und ich muss dann Worte finden und glaub mir, wenn das nicht Wirklichkeit wäre, dass da jemand ist, der uns nicht nur seine Hand reicht, sondern sie auch schützend über und unter sich, unter uns hält. Wenn das alles nur auf die paar Jahrzehnte, und das sind 86 Jahre oder 90 oder wie auch immer, du hoffst zu werden, 110, wirklich gar nicht viel, wenn das alles wäre, wie erbärmlich. Ja, wir haben jemanden, der sich unser erbarmt und der uns herausrettet aus diesen Verlorenheiten. Das sind Antworten, die auch nicht modisch sind, aber die ewig sind. Und wisst ihr, der Apostel, der verkündet keine Nettigkeiten. Die Formulierung irgendwie ein Stück weit sollten wir vielleicht auch, habe ich bei den Schriften des Apostels noch nicht gefunden. Und die Geisteshaltung, ich bin okay, du bist okay, wir lassen einander stehen, habe ich da auch nicht gefunden. Der Herr, der sich hier offenbart, der lässt dich nicht stehen. Der nimmt dich in seine Arme und er nimmt dich mit und er führt dich zu seinem Ziel, zum Leben nämlich. Und das ist etwas völlig anderes als das, was aus uns heraus selbst geboren wird. Das Wort Gottes, das muss man erleben, aber auch hier erleben wir es, ist ein zweischneidiges Schwert. Das lässt, wenn es in der Angemessenheit des Geistes, der hier drin lebt und hier heraus spricht, verkündet wird, bringt immer auch eine Entscheidung mit sich. Das lässt sich nicht verhindern. Ich wüsste auch nicht, warum man es tun sollte. Die einen entscheiden sich dafür, die anderen entgegen. Das ist eher selten. Eine neutrale Beliebigkeit ist weder der Predigt unseres Herrn Jesus folgend, noch den Worten des Apostels. Da finden Entscheidungen statt zum Leben oder eben auch Entscheidungen derer, die sich bewusst hier abgrenzen. Die einen fragen, und wir kennen zwei mit Namen, Dionysius und Damaris. Die Freude der Damaris ist ja auch musikalisch bekannt geworden. Damaris Joy, die Älteren werden sich erinnern. Ja, und wir erfahren von Ablehnenden, die, wie heißt es hier, etliche hatten ihren Spott, andere sagten, erzähl uns später mehr. Jetzt haben wir Wichtigeres zu tun, eine etwas höflichere Weise. Es gibt ja auch wohlerzogene Gegner des Evangeliums, nicht nur die anderen. Ja, aber die wollen nichts davon hören. Andere ergreifen das. Aber, und das finde ich bemerkenswert, eine Gemeinde in Athen ist uns nicht bekannt. Für den da wo für jeden Denkbaren, auch den Undenkbaren, Gott ein Plätzchen war, ein Altar, ein Tempel war, hat der Lebendige keine Gemeinde gehabt. Ein Athenerbrief ist mir auch nicht bekannt. Und diese Dinge, das ist bemerkenswert. Die letzte Philosophie, der letzte Gedanke und der vorletzte auch, finden hier Widerhall, Anhänger, das Wort vom Kreuz, das Wort vom Leben, das Wort von dem Gott, der sich in deine Wirklichkeit hinein offenbart und dir die Hand gibt, der dich aus dem Tode heraus auferstehen lassen möchte, das hat keinen Raum in dieser Kulturhauptstadt der Welt. Auch das hat Gründe und das musst du auch wissen. Denn in der Beliebigkeit, in dem Nebeneinander von, nun sagen wir mal, Alternativen gedanklicher, philosophischer Natur, als eben auch eine Möglichkeit neben vielen anderen Gleichberechtigten, existiert das Evangelium nicht. Auch heute nicht. Es fordert nämlich etwas. Es fordert nämlich die Aufgabe von anderen. Das geht nicht, dass du neben vielen anderen Götzen in deinem Leben auch noch dem unbekannten Gott einen Altar baust, den du dann Jesus nennst. Und das geht nicht. Ganz oder gar nicht. Ein oder alles. Leben oder Tod. Wir sind nicht so konstruiert, sage ich mal, dass uns diese Entschiedenheit bequem wäre. Nee, wir hätten es gerne ein bisschen anders. Ein bisschen mehr so festlegen, wer will das schon? Weißt du, unser Herr legt sich fest. Der sagt nicht, irgendwie ein Stück weit habe ich dich auch vielleicht lieb, sondern ich lasse mein Leben aus Liebe zu dir. Er sagt nicht, wenn du meiner Lebensphilosophie nachfolgst, dann wird es dir ein bisschen besser gehen, sondern der sagt, wenn du mir vertraust, dann wirst du leben bis in alle Ewigkeit. Und das gilt bis heute. Und deshalb ist dieses hier der Tag des Heils, das du ergreifen darfst, ergreifen musst. Amen.